Wer nichts weiß, muss alles glauben. Damit es nicht so weit kommt, berichten wir jeden fünften Mittwoch im Monat um 20 Uhr in unserer Redaktion auf Kante genäht über Münchner Themen aus den Bereichen Soziales und Bürgerrechte. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde auf Kante genäht, hier auf Radio Lora München. Sie empfangen uns auf UKW 92.4, montags bis freitags von 17 bis 24 Uhr, auf DAB Plus und im Internet unter lora924.de. Thema der Sendung ist Freifunk in München. Und diesmal ist frei wie in Freibier gemeint. Kann es das geben? Ein Zugang ins Internet für umsonst und das ohne Werbung, Angabe von E-Mail-Adressen und Tracking der User? Ja, das gibt es. Allerdings braucht es dazu das ehrenamtliche Engagement von Menschen und die großzügige Unterstützung durch einen Provider, wie es zum Beispiel in München die Firma SpaceNet macht. Aber viel wichtiger als kostenlos ist es für den Freifunk, frei von Überwachung und staatlicher Kontrolle zu sein. Frei von kommerziellen Interessen, die sich ihre Dienstleistungen immer mit den Daten ihrer Nutzer bezahlen lassen. Ein Netzwerk in Bürgerhand. Wie Freifunk funktioniert und was Menschen motiviert, mitzumachen, davon handelt diese Sendung. Ich habe mir dazu drei Freifunkerinnen eingeladen. Ulrike, Peter und Kalle.
Also da geht es schon sehr darum, Infrastruktur in Bürgerhand auch zu haben und eben nicht zentral verwaltet zu haben und auch den Leuten, die dort surfen, einen sicheren, anonymen Zugang zum Internet oder zum Netzwerk zu ermöglichen.
Und in die lachenden Gesichter von den ankommenden Flüchtlingen zu schauen, wenn sie sehen, okay, ich kann meiner Familie sagen, dass ich erst mal gut angekommen bin. Das kann man doch nicht niemandem verwehren. So herzlos kann man doch überhaupt nicht sein.
Und es wird Tipps zur sicheren Nutzung offener WLANs geben. Offene WLANs gibt es nicht nur beim Freifunk, sondern zum Beispiel auch in Einkaufszentren oder bei der Deutschen Bahn. Sobald ein Netz offen, das heißt ohne Anmeldung genutzt werden kann, können alle Teilnehmerinnen alle anderen belauschen. Falls keine Maßnahmen wie Verschlüsselung dagegen ergriffen werden. Und genauso ist es nicht prüfbar, in welchem Netz ich wirklich bin. Auch dazu später mehr. Wie immer spiele ich ausschließlich GEMA-freie Musik. Wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich jamendo.de und mixter.org. Die Künstler, ihre Titel und Lizenzen werden am Ende der Sendung und in den Shownotes auf flora924.de unter auf Kante genäht genannt. Mein Name ist Mike Rosse-Hering und wir starten mit Human Race von Texas Radio Fish. Sie hören Lora München auf der 92.4 und das heutige Thema ist der Freifunk in München. Mein erster Kontakt mit dem Freifunk kam durch eine Anfrage für die Gemeinschaftsunterkunft in der Messestadt Riem im Osten Münchens. Es sollte den Bewohnern ein Zugang zum Internet unter anderem für Wohnungs- und Arbeitssuche zur Verfügung gestellt werden. Schon bei der Frage, auf wessen Name der Zugang beim Provider laufen sollte, kamen Bedenken auf. Wer will denn die rechtliche Verantwortung für das Handeln unbekannter Menschen übernehmen? Auch dafür bietet Freifunk eine Lösung. Mit drei aktiven Freifunkern, Ulrike, Peter und Kalle, spreche ich über den Freifunk in München. Zu Anfang habe ich sie gebeten, sich vorzustellen.
Genau, also ich bin Ulrike. Ich kenne mich mit Freifunk an sich insofern nur aus, dass ich weiß, dass ich es nutzen kann. Komme durch meinen Mann daran. Wir haben ein kleines Freifunkprojekt, bestehend aus 5 Personen. 3 davon sind unmündig, bei uns zu Hause. Und mein Mann übernimmt grundsätzlich die ganze Logistik. Ich nutze es.
Okay, Peter?
Ja, und ich bin der Peter und bin eigentlich so ein Computermensch der ersten Generation immer dabei gewesen und mache jetzt seit einigen Jahren Freifunk, engagiere mich da und mache da gerne mit. Und ich betreibe auch selber so einige Knoten. Ich finde die Technik spannend. Es ist so eine schöne Mischung. Man ist auch mal draußen, also wir haben ja über Flüchtlingsheime gesprochen, da ist man auch mal vor Ort und wirklich zugange. Und mir gefällt es halt sehr, dass ich so in so einer Community mitmachen kann und so meinen Teil beitragen kann.
Kalle, du bist aus Gauting, wir anderen aus München. Warum bist du dabei?
Ja, weil ich in Gauting auch so ein paar Freifunkknoten an den Start gebracht habe. Ist mir aus der Not raus entstanden. Wir haben da auch für ein kleines Projekt einen Internetzugang gebraucht. Für so ein Repair-Café hieß es, braucht man dringend zum Recherchieren von Bedienungsanleitungen und so weiter. Irgendwie Internetzugang, wie können wir das nur lösen irgendwie? Und dann habe ich von einem Kumpel aus München einen Freifunkrouter mir ausgeliehen. Und fanden das alle ganz toll. Und dann hieß es, sag mal, können wir da nicht irgendwie ein bisschen mehr machen hier in der Ortschaft? Da habe ich gemeint, ja gut, ich kümmere mich gern ein bisschen drum, das politisch zu unterstützen und bringe ein bisschen was in die Wege, und aber ich möchte nichts mit den Routern frickeln müssen eigentlich, weil ich bin jetzt kein so ein ITler hauptberuflich. Seitdem habe ich an sehr vielen Routern gefrickelt und in Gauting einiges an Freifunk aufgebaut.
Freifunk, das hat ja 2 Aspekte. Das hat so diesen technischen Aspekt, wie funktioniert das, was ist die Technik, was sind Nodes, da werden wir später noch ein bisschen drauf kommen. Aber der Name Freifunk, frei, das steht ja für irgendwas. Ulrike, was gefällt dir da dran?
Wie der Name Freifunk schon sagt, also die Freiheit, Internet zu nutzen für Informationen, die man dringend benötigt, an die man sonst ja eigentlich nicht rankommt. Ne? Also ich stoße jeden Tag, erst gestern wieder an Grenzen von Kommunikation. Ne? Bei mir auf der Arbeit ist jeder Rechner über LAN angeschlossen. Natürlich verfügt mittlerweile jeder über sein eigenes Smartphone. Da wird dann, wenn man das Smartphone nutzt, das eigene Datenvolumen gebraucht. Und jetzt es kam bei uns, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber bei uns kam jetzt dieses Mal zum allerersten Mal auf, dass man Social Media nutzen kann. Zum allerersten Mal. Und meine Frage war dann da halt ganz einfach, ja, ich meine, wenn ich jetzt jungen Leuten sage, sie sollen jetzt twittern, sie sollen Facebook nutzen und entsprechend, ja, warum sollten sie das denn tun, wenn sie ihr eigenes Datenvolumen dafür gebrauchen müssten? Ja, und gibt es da jetzt nicht eine Möglichkeit, eben über Freifunk WLAN zur Verfügung zu stellen, um eben einen positiven, zusätzlichen Anreiz zu liefern? Ja, und das ist... ich merke halt einfach, dass so wenig Leute so wenig wissen. Also auch den Unterschied zwischen LAN und WLAN beispielsweise, ja. Also solche Sachen. Ich meine, da fängt's ja schon an, ne? Und das hat ja nun überhaupt ja gar nichts mehr mit der Freiheit und mit der Kommunikationsfähigkeit eines einzelnen Menschen zu tun, ne? Sondern einmal das Grundverständnis davon, warum brauche ich das? Warum ist das wichtig für mich? Ich kann ja immer sagen, nee, brauche ich nicht. Aber ich finde, so einfach sollte man sich halt einfach nicht machen. Und Freifunk ist eine ganz tolle Möglichkeit eben, um jedem, der mal dann irgendwann auf den Trichter gekommen ist, ne, wie wichtig Kommunikation und eben auch nach außen und nicht nur mit sich selber ist, nach außen zu treten und an Informationen zu kommen und eben auch mit anderen Leuten zu kommunizieren.
Jetzt gibt es ja natürlich auch öffentliche LAN-Zugänge, WLAN-Zugänge. Bei uns am Willy-Brandt-Platz zum Beispiel. Und in der Stadt München will ja auch einige Zugänge einrichten.
Ja, da weißt du aber nie, wer dahinter hockt, oder? Also.
Ja, was bedeutet das für dich, wer dahinter hockt? Wo hast du da Bedenken?
Ich habe da große Bedenken, weil ich nie weiß, zum einen, wenn man sich ja in diese öffentlichen Netzwerke einwählt, dann passiert das ja nicht einfach so wie bei Freifunk, also einfach so, schwuppdiwupp, da ist man auf einmal im Internet. Ja, und klar habe ich verstanden, was auch dahinter steht, ne? Das muss man auch erstmal mal klar machen, aber wenn man ja zum Beispiel in McDonald's, ja, steht groß an der Tür, Free Wi-Fi. Ja, aber du musst Nutzungsbedingungen unterschreiben. Ne? Also du musst, wenn du das eben eine Stunde oder zwei oder drei, je nachdem, wie lange die das da halt freigeschalten haben, für einen Nutzer muss man dann eben erstmal ein Häkchen setzen. Ja, oder in anderen Ländern ist auch schön, ja, also da ist ja das Netz bei weitem auch besser ausgebaut, aber selbst da muss man dann irgendeinen Namen hinterlegen, muss ja nicht der eigene sein, aber trotzdem irgendwie über mit dem, was man dann ja im Internet tut, kann man ja auch immer entsprechend zurückverfolgt werden. Ja, und da habe ich Bedenken, ne? Und zum anderen, da kenne ich mich viel zu wenig technisch aus, aber es gibt ja dann manchmal irgendwie Reportagen darüber, wenn man dann eben so freie WLAN-Netzwerke nutzt, ja, da hockt dann da irgendeiner mit seinem Laptop dahinter und späht einem dann so die Passwörter und irgendwas aus. Keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen Science Fiction, aber da habe ich auch Bedenken. Ne?
Ja, der Woli hat schon recht. Bei den allermeisten freien WLAN-Angeboten, die ich kommerziell habe, muss ich mich irgendwie registrieren oder die wünschen sich, dass man sich registriert, sei es mit der Handynummer oder ich lasse eine E-Mail-Adresse. Dann werde ich halt auch hier wieder, wir kennen ja das Thema Datensparsamkeit, eben nicht frei im Internet zugelassen, sondern halt man trackt wieder, was ich tue, man speichert, wo ich mich bewege, man legt wieder Profile an. Also all die Dinge, die passieren, mal mehr, mal weniger. Das ist halt ein typischer Effekt von öffentlich Angeboten, die kommerziell untermauert sind.
Ja, die Angebote, die ich kenne, da muss ich entweder meine Handynummer hinterlegen, dann bekomme ich eine SMS mit einem Zugangscode, ich muss irgendwie einen E-Mail-Account angeben und bekomme eine Mail zugeschickt. Also man will immer was von mir. Was will man denn bei Freifunk, wenn ich da teilnehmen will, als normaler User? Was will man denn da von mir wissen?
Nichts.
Gar nichts?
Nein, ich kann mich mit einem Freifunk-Knoten verbinden. Das ist so, dass die Communities, die so über Deutschland verteilt sind, in der Regel in der Region einheitliche WLAN-Namen haben, diese SSID. Wenn ich dann in die Nähe so eines Knotens komme, verbinde ich mich mit dem Netz und bin sofort im Internet. Ich muss nichts registrieren, nichts freigeben, nichts abhaken. Ich kann sofort das Internet frei nutzen.
Und was wird über mich gespeichert? Welche Logs werden da geführt?
Erstmal ist es so, die ganze Freifunk-Technologie basiert auf offener Software. Das ist Open-Source-Software, die jeder einsehen kann. Die ist frei verfügbar und es wird auch aktiv darin entwickelt. Und daran kann ich auch sehr schnell erkennen, dass wir nur statistische Daten speichern, um den Netzzustand zu messen und auch mal eine Karte zeigen zu können, wo ist denn der nächste Knoten. Dafür speichern wir Daten, aber nicht die Daten der Nutzer. Was sie tun, wird nicht gespeichert. Was sie dann ansurfen oder damit machen, wird nicht gespeichert. Und auch Protokolle über Einzelnutzer sind nicht nachvollziehbar.
Ich denke, der große Unterschied zu kommerziellen Netzwerken ist halt, dass es ein offenes, freies Netzwerk in Bürgerhand ist. Also das heißt, es kann sich jeder selber daran beteiligen, indem er sich einen Freifunkknoten aufs Fensterbrett stellt, den er auch normalerweise selber konfigurieren kann und wo er mit der Anleitung im Internet sich das selber aufsetzen kann. Da gibt es so ein Pico-Peering Agreement, wo dann quasi die Konditionen drinstehen, zu denen man sich da beteiligt. Im Wesentlichen ist es, dass das Datenverkehr da einfach ungefiltert durchgeleitet wird und alle gleiche Rechte haben und so weiter und so fort. Und dann kann jeder sich an diesem Netzwerk beteiligen. Da geht es also nicht nur darum, dass man da irgendwie kostenlose Internetzugänge den Leuten zur Verfügung stellt, sondern dass auch ein eigenes Netzwerk aufgebaut wird, dass diese Router sich auch untereinander vernetzen in einem sogenannten Mesh-Netzwerk. Das heißt, man kann mit einem ganzen Straßenzug jetzt auch mehrere Freifunkrouter sind, dann braucht auch nicht jeder einen Internetanschluss, sondern dann repeaten sich die alle gegenseitig und bauen so ein eigenes kleines Netzwerk auf. Also da geht es schon sehr darum, Infrastruktur in Bürgerhand auch zu haben und eben nicht zentral verwaltet zu haben und auch den Leuten, die dort surfen, einen sicheren, anonymen Zugang zum Internet oder zum Netzwerk zu ermöglichen.
Wir sagen auch oft, das ist ein freies Netz zum Selbermachen und zum Mitmachen.
Das hört sich ganz gut an, aber das hört sich auch nach viel Arbeit und nach viel Technik an. Wann ist das denn entstanden, das Thema Freifunk? Also wenn ich auf freifunk.net gucke, dann sehe ich ja, da ist schon viel gemacht. Das schaut alles sehr professionell aus. Wann hat das denn begonnen? Wo hat das begonnen? Wie ist so ein bisschen die Historie?
Auch das ist jetzt aus Münchner Perspektive gar nicht so einfach zu erzählen, weil bei uns, wir sind jetzt erst seit 2-3 Jahren wieder mit einem gescheiten Freifunknetz am Start, oder? Hätte ich jetzt gesagt, aus dem Bauch raus. Also einigen Jahren. In Berlin, glaube ich, ist so ab 2000 rum da schon eine Szene entstanden, wo die schon auch richtig professionell auf Kirchtürmen und sonst wie irgendwie sich untereinander verbunden haben. Und Freifunk ist auch nicht gleich Freifunk unbedingt. Also jede Community hat da durchaus auch ihre eigene Technik dahinter und ändert die Software ab, ist ja alles freie Software, den eigenen Zwecken angemessen. Ja. Also jetzt pauschal zu sagen, Freifunk gibt es seit dann und dann und ist immer so und so, ist jetzt nicht zielführend, sondern es ist halt in jeder Community wahrscheinlich unterschiedlich, wie dort auch die Zielsetzungen sind, ob es jetzt wirklich nur um einen möglichst schnellen Internetzugang geht oder ob die Wert darauf legen, dass möglichst viel mit eigenen Backbones, also eigenen Verbindungsstrecken, die Router untereinander alle verbunden sind und so weiter und so fort. Da setzt sicherlich jede Community auch eigene Ziele und hängt auch immer davon ab, wie die Leute sich engagieren wollen.
Es gibt, ich glaube, so in Deutschland in der Summe rund 40.000 Knotenpunkte und in München sind es so rund 2.000, die betrieben werden. Das ist schon eine ganze Menge.
Wenn ich das sehen will, wo kann ich mir das anschauen? Also du hast vorhin gesagt, so das kann man grafisch sehen.
Ja, also in München gibt es eine schöne Adresse, ist einfach zu merken, ffmuck.net, also freifunkmünchen.net, ffmuck.net. Und da gibt es dann erstmal Informationen, was das ist, wie es funktioniert und auch Anleitungen, wie man mitmachen kann. Und ein ganz wichtiger Punkt ist dann auch die Karte. Und die Karte ist dann eine, ja, eine Darstellung aller aktiven Knoten zurzeit so im Großraum München. Und da sieht man, was da los ist und welche Knoten sich gerade vernetzen, wie das Netz gerade funktioniert. Und man sieht eben auch, ob in seiner Nachbarschaft vielleicht schon ein Knoten besteht, an dem man sich anschließen könnte.
2000 Knoten in München, das hört sich wirklich super viel an. Wie kann das funktionieren? Wie können, wenn von den 2000 Leuten 30%, 70% gleichzeitig aktiv sind, wie kann das funktionieren? Wer hält das Ganze am Laufen? Wie schafft man das?
Also wir haben in München einen Sponsor, der uns den Zugang zum Internet für die Freifunkknoten anbietet. Und das ist ein Provider, der das für uns macht, ist auch offen einsehbar, die Firma SpaceNet. Und dorthin verbinden sich alle Freifunkknoten, wenn ich sie einschalte. Und über diese Rechner geht das Ganze dann ins Internet. Und man kann in der Karte sehen, dass also im Schnitt, ich glaube mal so über einen Tag verteilt, durchaus zwischen 500 und 800 Megabit an Daten permanent bewegt werden. Das ist so gerade die Grenze. Viel mehr Luft nach oben haben wir nicht, aber das ist so das, was momentan genügt, um das Freifunknetz zu bedienen.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Das war Unreal DM mit On the 131. Unser heutiges Thema ist der Freifunk in München. Obwohl der Freifunk dezentral organisiert ist, gibt es eine deutschlandweite Übersichtsseite unter freifunk.net mit dieser Selbstbeschreibung. Freifunk steht für freie Kommunikation in digitalen Datennetzen. Wir verstehen frei als öffentlich zugänglich, nicht kommerziell, im Besitz der Gemeinschaft und unzensiert. Die Vision von Freifunk ist die Verbreitung freier Netzwerke, die Demokratisierung der Kommunikationsmedien und die Förderung lokaler Sozialstrukturen. Wie wäre es, wenn auch online jeder mit jedem kommunizieren könnte, ohne eine Firma, bei der man sich anmelden müsste? Wie wäre es, wenn wir unsere eigenen Nachrichten, Filme, Musik, Radiostationen, Blogs, Bilderdienste und vieles mehr betreiben könnten, ohne auf einen zentralen kommerziellen Anbieter angewiesen zu sein? Unsere Ziele: Aufklärung und Sensibilisierung zum Thema Kommunikations- und Informationsfreiheit, Verminderung der digitalen Spaltung, ungehinderte Verbreitung von Wissen und Ressourcen, Menschen dazu befähigen, eigene Netze aufzubauen und zu betreiben, vorhandene und neue Sozialstrukturen fördern und vernetzen. Freifunk in München findet sich wiederum unter ffmuck.net. Dort gibt es alle Infos, um mitmachen zu können, Leute zu treffen und eine Übersicht aller Freifunkknoten, also Zugangspunkte in München. Das sind im November 2017 immerhin über 1800. Drei Münchner Freifunkerinnen habe ich eingeladen, Ulrike, Peter und Kalle. Und gefragt, was ich tun muss, wenn ich mich aktiv beteiligen will.
Ja, also der einfachste Weg ist, ich schaue erstmal auf die Webseite. Ich gucke nach ffmuck.net und unter dem Punkt Mitmachen kriege ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was ich tun kann. Und da wird erklärt, dass der erste einfachste Weg ist, dass ich mir aus einer Liste von ungefähr 100 möglichen Modellen von Routern einen aussuche. Vielleicht habe ich noch so einen, vielleicht kann ich günstig einen erwerben oder ich kaufe ihn einfach als neues Gerät. Und das Erste, was ich dann mache, ist, ich schließe den an meinen Rechner an und ersetze die Software im Router mit einem Update durch die Freifunksoftware, die ich vorher runterladen kann.
So. Ist das schwierig?
Nee, also sag mal so, wenn ich jemals irgendwo ein Update gemacht habe von einer Firmware, dann schaffe ich das auch, also wenn man mal was abgedatet hat, so. Aber auch hier kann man sagen, ich kann einfach zum Freifunk-Treffen kommen, das ist einmal im Monat, jeden letzten Mittwoch trifft man sich in der Freifunk-Community und da kann ich dann entweder solche Router mitnehmen, vorkonfiguriert, oder ich bringe den mit, den ich gekauft habe und man hilft mir da. So, also an sich aber ist die Anleitung gut und nicht so kompliziert. Und ich installiere also die Freifunk-Software auf dem Router. Und nach dem nächsten Start meldet er sich dann halt, hallo, als ein neuer Freifunk-Router. Dann kann ich dem ein paar Angaben machen, wie er heißt, wo er steht. Und dann kann er sich auf ein oder mehrere Weisen verbinden mit dem Freifunknetz.
Und den stelle ich neben den Router, den ich sowieso zu Hause habe?
Das wäre eine Möglichkeit. Also ich kann ihn durchaus neben meinen vorhandenen Router stellen, verbinde ihn damit und dann baut dieser Freifunk-Router ein eigenes Freifunknetz auf. Also auch ein eigenes WLAN. Wenn ich den Router ans Fenster stelle, können Leute vor dem Fenster auf der Straße das gerne mit benutzen. Das ist halt das Freifunknetz, was ich anbiete. Und ich selbst kann es auch benutzen. Das heißt, hier nutze ich meinen eigenen Internetzugang, um Freifunknetz anzubieten. Für mich selbst und andere.
Was dabei vielleicht wichtig ist, diese spezielle Software ist notwendig, weil dieser Router ja ganz andere Funktionen auch ausübt als vorher. Zum einen muss er sich ja tatsächlich mit dem Freifunknetz verbinden übers Internet. Zum anderen stellt er auch sicher, dass mein privates LAN, mein eigenes Netzwerk daheim mit meinen Computern, Festplatten und so weiter drin, getrennt ist von diesem öffentlichen Freifunk-WLAN, das aufgemacht wird. Weil es wäre ja doch ein bisschen ungeschickt, wenn die ganzen Leute auf einmal auf meine Sachen Zugriff hätten, die da in dem Freifunknetz surfen. Das heißt, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass dass da eine spezielle Firmware draufläuft, also ein spezieller Betriebssystem-Software, die eben dafür sorgt, dass es für mich als Freifunkbetreiber auch sicher ist, dass nicht die Leute, die das Netzwerk kostenlos nutzen, auf meine Sachen zugreifen. Und eben diese Funktionalität, dass diese Router sich untereinander vernetzen können und solche Sachen erst alle zur Verfügung stellt in dem Router. Also als ich den allerersten Freifunkruder selber aufgesetzt habe vor ein paar Jahren, da habe ich da schon auch eine Stunde lang ja erstmal hingedoktert, bis das dann so lief, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn man das dann ein, zweimal gemacht hat, schafft man es auch in unter einer Minute wahrscheinlich. Aber eine Stunde würde ich jetzt schon für den ersten Router mal einkalkulieren. Aber es ist relativ idiotensicher, wenn man das Schritt für Schritt macht. Das geht schon, man lernt was dabei.
Aber wie ist das, der Anschlussinhaber, der ist ja irgendwie, also ich bin ja schon auch verantwortlich, was von meinem Anschluss aus gemacht wird. Wenn da jetzt Kinofilme runtergeladen und wieder hochgeladen werden, dann könnte ja irgendein Anbieter schauen, welche IP-Adresse ist das. Das ist die IP-Adresse von mir. Und dann hafte ich dafür. Und ich hafte dann für Leute, die auf der Straße vor meinem Haus hin und her gehen. Ist das so?
Wenn du dein eigenes WLAN aufmachst, dann ist das so. Bei Freifunk ist es ja eben genau nicht so. Deswegen wird es ja auch so gemacht, dass die Nutzer anonymisiert werden. Und dieser Freifunkrouter mit der speziellen Firmware drauf, mit der speziellen Software drauf, tunnelt diesen ganzen Verkehr eben zu den zentralen Servern des Freifunkvereins München. Und von dort geht es dann erst ins Internet. Das heißt, nach außen hin taucht jetzt meine eigene IP-Adresse überhaupt nicht auf, sondern die des Vereins, der als Internet Access Provider agiert. Und das heißt, ich selber habe keine Probleme dann mit der Störerhaftung.
In dem Zusammenhang ist es das meistgestellte Argument, was grundsätzlich gegen diese Nutzung spricht, womit ich jedes Mal konfrontiert werde, wenn ich eben davon schwärme, ist, dass das ist die einzige Frage, die mir dann gestellt wird, so, ja, und was ist dann, wenn dann irgendjemand Kinderpornos runterlädt? Sehe ich mir so, naja. Also ich meine, wenn jemand Kinderpornos runterladen möchte, dann macht er das jetzt nicht, weil wir jetzt halt das, also Freifunk, also über, also ein freies Netz zur Verfügung stellen, sondern das würde der auch grundsätzlich halt so machen. Ja, also jeder ist ja für die Nutzung seiner eigenen Interessen selbst verantwortlich. Ja.
Aber vielleicht wird er sich das sonst nicht trauen, weil dann ja sein Name dahinter steht.
Naja, also jedes Handy hat heutzutage die einfachste Möglichkeit, ein VPN irgendwohin aufzubauen. Es gibt so viele VPN-Clients. Wer sich irgendwelche Sachen nicht legal anschauen will oder rauf runterladen will, der baut sich irgendein VPN irgendwohin auf. Das kann jedes Kind heutzutage. Da brauche ich nicht in Freifunk gehen. Freifunk gibt eventuell auch gar nicht dann die Bandbreite her, je nachdem, was derjenige daheim freigibt. Weil man kann mit diesem Freifunk-Router noch sagen, hey, ich will ja einen Großteil meiner Internetleitung doch selber noch zur Verfügung haben, aber ich gebe so zum SMSen oder WhatsApp und so Geschichten, gebe ich halt ein bisschen Bandbreite frei für meinen Freifunk. Also es muss ja nicht zwingend sein, dass da überhaupt so viel Bandbreite zur Verfügung steht, dass man da HD-Pornos schauen kann. Aber ich denke mal, dass jeder, der irgendwelche kritischen Sachen im Internet macht, dann sowieso seinen Weg verschleiert und ein VPN benutzt. Genauso wie jemand, der kritische Daten auch nur übertragen will, auch ein VPN benutzen wird, was man in einem offenen WLAN sowieso machen sollte. Also dass man keine ungesicherten Verbindungen irgendwohin aufhat, dass man seine E-Mails nur verschlüsselt abruft und so weiter und so fort. Also es gibt immer Möglichkeiten, seine Aktivitäten zu verschleiern oder auch einfach nur mal abzusichern. Da ist Freifunk jetzt halt nicht Voraussetzung dafür.
Aber jetzt muss einer erklären, was ein VPN ist.
Also ein VPN ist ein virtuelles, privates Netzwerk. Das ist so der Begriff für einen Tunnel, der aufgebaut wird. Das heißt, die Daten werden eben verschlüsselt von meinem Gerät zu dem anderen Punkt dieses Netzwerkes, dieses VPNs, und erst dort ins Internet gehen. Macht man halt schon seit vielen Jahren so, um einfach Daten so zu übertragen, dass sie nicht eingesehen werden können.
Kalle, du hast in Gauting, ja, ich weiß nicht, wie lange es schon her ist, aber ein eigenes Projekt aufgebaut, und das hat schon einen ziemlichen Umfang. Wie ist das gelaufen bei dir?
Ja, wie gesagt, es hat klein angefangen, indem wir für ein Repair-Café was gebraucht haben, einen Internetzugang gebraucht haben und das dann über Freifunk gelöst haben. Und dann fanden es eben einige Leute toll, und dann habe ich da einfach weitergemacht, das auszubauen. Und nachdem ja ich im Vereinsleben ganz gut vernetzt bin und auch im Gemeinderat sitze, habe ich mir recht leicht getan, da die Vereine anzusprechen oder auch die Gewerbetreibenden an den Hauptstraßen und so weiter, dass sie dafür eigentlich wenig Geld, weil so ein kleiner Router, der kostet im günstigsten Fall knappe 20 Euro, dann in ihren Kunden einen Internetzugang anbieten können, dass Vereine ihren Mitgliedern einen Internetzugang anbieten können, dass Privatleute ihren Freunden Internet anbieten können, und das Ganze eben ohne das Haftungsrisiko, das man normalerweise dabei hat. Und dann waren die da eigentlich relativ schnell dabei, und drum ist in Gauting an den Hauptstraßen eigentlich überall Freifunk verfügbar.
Also ich bin zum Freifunk ja wegen dem Thema Flüchtlinge gekommen. Aber ich habe mitgekriegt, dass hier andere auch sehr intensiv mit Flüchtlingen und Flüchtlingsheimen und Initiativen zusammenarbeiten. Peter, erzähl mal, wie es dir da geht.
Ja, das war so ein Thema, was mir viel Spaß gemacht hat, weil ich habe auch gesehen, in der eigenen Nachbarschaft haben wir mehrere Unterkünfte, die errichtet worden sind. Ich bin am Anfang mal mitgegangen mit anderen Freifunkern, als wir Einrichtungen ausgestattet haben. Und das hat schon einen ganz interessanten Aspekt. Man kommt dahin, meistens sind wir eine Gruppe von 5 bis 6 Freifunkern, die sich dann so am Wochenende treffen. Dann haben wir das Auto voll mit kleinen Routern, mit Kabeln, mit Bohrmaschinen, mit Material und dann wird da gearbeitet. Und dann bauen wir halt in den Unterkünften die entsprechenden Router in die Etagen. Das ist dann meist auch ein Happening vor Ort, weil natürlich alle ganz neugierig schauen, was wir machen und auch schon lange darauf gewartet haben, weil die Unterkünfte werden so gebaut, dass sie zwar technisch modern ausgestattet sind, haben auch alle tollen Satellitenfernsehanschluss, aber kein Internet. Und genau das fehlt halt. Und die Problematik ist, dass die Flüchtlinge Schwierigkeiten haben, sage ich mal, einen Vertrag zu bekommen mit entsprechenden Volumen und all die Dinge, da tut man sich sehr schwer. Und Prepaid-Kontingente sind nach ein paar Tagen aufgebraucht und die ganze Kommunikation leidet halt extrem. Und wenn wir dann fertig sind, haben die Sachen aufgebaut. Interessanterweise haben wir fast jedes Mal neugierige Mithelfer, die dann auch die Fachbegriffe schon kennen. Und dann kommt halt raus, die haben halt einen Master in Computer Science in Syrien gehabt. Und die nehmen wir natürlich gerne mit rein. Die sind dann die Admins in Zukunft und dürfen ordentlich mitmachen. Und am Ende haben wir dann wirklich einerseits glückliche Gesichter, weil das ist einfach für die wirklich unvorstellbar, praktisch. Und dann immer auch die Frage, wie ist das Passwort? Es gibt kein Passwort. Es ist Freifunk, es ist installiert und es kann genutzt werden. Und das sind dann auch technisch interessante Installationen, weil hier habe ich natürlich, anders als vielleicht in einem Café, wo mal jemand kurz das Netz benutzt, hier habe ich Dauer-User mit viel, viel Traffic. Das ist dann auch technisch anspruchsvoll. Also da können wir uns dann richtig austoben. Und so statten wir halt so viele Unterkünfte wie möglich aus. Hilfe kriegen wir dabei einmal durch Spenden. Ich habe auch schon mal gesagt, das ist inzwischen auch so für mich mein teuerstes Hobby, weil ich halt gerne auch selbst dann viel dazulege. Aber wir kriegen natürlich Spenden und wir haben Unterstützung auch mal von der Caritas. Da wird also auch durchaus vor Ort geholfen. Auch hier immer wieder mal natürlich das Problem, wir müssen eine Leitung legen, weil wir können vorhandene Leitungen der Stadt so nicht verwenden. Das hat manchmal technische Gründe, manchmal will man es auch gar nicht so in der Form abbilden. Die sind dann auch nicht schnell genug. Ja, und so ist das also so ein komplexes Gebiet, viele Facetten und führt aber immer dazu, dass da wirklich ein echter Nutzen entsteht, den Freifunk dann auch bieten kann.
Zu dem Thema Flüchtlingshilfe, mhm. Also ich verbuche das unter Flüchtlingshilfe. Wir haben ja, also mein Mann, der hat natürlich auch da in dem Umkreis, wo wir wohnen, eben komplett also diverse Knoten aufgebaut und eben, und auch wenn wir dort, so, dort sind verschiedene Vereine eben auch in der Flüchtlingshilfe aktiv und wir helfen auch, wo wir können, eben privater Natur. Und ich schaue jedes Mal in völlig begeisterte Gesichter, ne? Das, wenn wir einfach ein freies Internet zur Verfügung stellen wollen. Weil man muss sich einfach nur mal, ich sag wahnsinnig gerne walking in my shoes, also einfach mal in die Schuhe von anderen Menschen stellen, um zu sehen, was das eigentlich bedeutet, wenn ich irgendwo in Spanien aus dem Flieger steige, ja, und da die Möglichkeit habe, meiner Familie zu sagen, dass ich gut angekommen bin, ja, dann ist das doch das Größte, ja. Warum stellen wir uns hin 2015 an den Hauptbahnhof in München? Das war ein riesiges Happening, da war ich ja auch schon, da waren wir ja auch aktiv dabei, ja, und in die lachenden Gesichter von den ankommenden Flüchtlingen zu schauen, wenn sie sehen, okay, ich kann meiner Familie sagen, dass ich erstmal gut angekommen bin. Das kann man doch nicht niemandem verwehren, so herzlos kann man doch überhaupt nicht sein.
In der Flüchtlingsunterkunft, wo wir tätig sind, da hat es große Schwierigkeiten gegeben, auch mit den Sozialarbeitern, weil aufgefallen ist, dass viele Jugendliche und vor allen Dingen viele Kinder eigentlich gar nichts mehr gemacht haben, außer sich mit dem Handy dorthin zu setzen, wo Empfang ist. Und das gab dann viel Kritik. Ist dir das auch begegnet?
Bisher nicht. Ganz konkret das Problem hatte ich nicht. Was ich schon öfter mal gehört habe, ist, dass man vorher beobachtet hat, dass die sich dann irgendwo dorthin stellen, wo sie irgendwo freies Internet kriegen. Und dann stehen dann halt Flüchtlinge gesammelt vor irgendwelchen Hotspots. Das habe ich jetzt hier der Form weniger. Wir haben hier halt ein sauberes Netz, was die dann auch täglich nutzen. Aber diese Kritik habe ich bisher nicht gehört von meinen Unterkünften, wo ich aktiv bin.
Also bei uns war das ein großes Problem und da drohte das Projekt wirklich dran zu scheitern. Letztendlich war es dann so, dass wir den Punkt soziale Kontrolle hervorgehoben haben. Also sprich, wir haben das nicht so schön vernetzt, wie ihr das habt, sondern es gibt nur bestimmte Bereiche, wo WLAN zugänglich ist. Und wenn sich das da sammelt, dann sind da auch die Erwachsenen, dann sind dann auch die Eltern und die Sozialarbeiter haben sich's auf die Fahne geschrieben, okay, einfach soziale Kompetenz und Medienkompetenz speziell aufzubauen. Das heißt, mit den Eltern zu reden, mit den Kindern zu reden und zu schauen, haben die Alternativen, was gibt es für andere Angebote und warum ist das so, wie das ist?
Das ist sowieso so ein Punkt. Ich meine, der Aufbau von Medienkompetenz muss dazugehören. Das ist auch völlig unabhängig von dem Flüchtlingsheim. Das sehe ich auch bei meinen Kindern. Und bei Kindern anderer Eltern, da gibt es Effekte, wo eben wirklich lange die Nutzung vorenthalten wird. Solange es irgendwie geht, dann kann man es nicht mehr verhindern und dann machen sie alles falsch. Ja, weil einfach Medienkompetenz nicht beigebracht wurde. Und das ist aber ein paralleles Thema. Das hat mit Freifunk nichts zu tun. Im Gegenteil, Freifunk kann helfen, die aufzubauen.
Richtig, sehe ich ähnlich. Das ist immer nur, weil auch gerade auch bei Flüchtlingsunterkünften öfters von Helferkreisseite aus die Frage kann, ja, kann man denn da irgendwelche Filter dann installieren und anderes? Das widerspricht ja genau dem Konzept von Freifunk. Wir wollen ja eben nicht filtern, nicht zensieren. Und das ist auch irgendwie so, bevor die Jugendlichen dann irgendwo auf der Straße rumstehen, wo zufällig ein Hotspot ist, wo sie reinkommen, ist es doch besser, wenn die ganze Unterkunft versorgt ist und dann sie auch gemeinsam mit den Eltern ins Netz können. Und das geht aber nicht nur an Flüchtlingseltern, das geht auch an deutsche Eltern irgendwie, dass die Kinder die neuesten iPhone, weiß nicht was, in die Hand gedrückt kriegen, kaum, dass die Hand groß genug ist, das Ding halten zu können und die dann damit überlassen werden. Und dass man sich dann darüber aufregt, dass man da ja irgendwie Pornografie drauf schauen kann oder sonst irgendwas. Das ist irgendwie so, wenn ich meinem Kind einen Autoschlüssel in die Hand drücke und einfach mal so auf die Straße schicke und mich mit drum kümmere, was da passiert. Also das ist, geht schon an die Eltern, den Kindern Medienkompetenz zu vermitteln. Es kann auch nicht sein, dass dann von Anbietern verlangt wird, irgendwelche Sperren und Filter und sonst was aufzusetzen, sondern das Einzige, was funktioniert, ist dann auf dem Endgerät, dass man seinem Kind in die Hand drückt, eine entsprechende Kindersoftware drauf zu haben, die eben nur gewisse Inhalte zulässt, ja. Also das ist doch was ich sehr stark in der Verantwortung der Eltern sehe und nicht der Internetanbieter, dass ihr Kind da nur die richtigen Sachen zu sehen bekommt oder nicht.
Ja, das sehe ich auch so. Ich denke, der Erziehungsauftrag und die Verantwortung liegt bei den Eltern. Und das kann man nicht an andere delegieren, da müssen sich die Eltern selber drum kümmern.
Eben, also ich stimme auch auf jeden Fall zu, eben weil ich natürlich auch drei kleine Kinder habe, wo das Thema Medienkompetenz immer wichtiger wird. Ja, ich kann mich als Mutter 1000-mal mit einem Smartphone zwischen mich und das Kind stellen, ja, und mich wundern, dass er das haben möchte. Ja, wenn es das ganze Zeit mich quasi nur über dieses Telefon sieht, dann brauche ich mich halt nicht wundern. Ne? Also eben, ich bin auch zu 1000% der Meinung, dass die Medienkompetenz zu den Eltern gehört. Ja, und eben, und jetzt schließt sich auch der Kreis, ne, bei dieser Frage, die mir jedes Mal wieder gestellt wird, ne, was ist mit den Kinderpornos? Denn das ist auch eine Art von Kompetenz. Man sollte grundsätzlich an die Kompetenzen anderer und glauben und auch vor allem auch an die eigene. Eben, Freifunk ist ein Werkzeug. Übernimmt keine Erziehungsaufgaben, übernimmt keine sonstigen Aufgaben, gar nichts, sondern es ist einfach ein Werkzeug und das kann man einsetzen. Und wenn ich einen Hammer an der Hand habe, dann weiß ich, was ich mit dem Hammer mache. Mit Garantie jetzt kein
Unheil
anrichten. Ja, genau, Unheil anrichten. Ja, außer dann halt, ja, Nagel in die Wand hämmern.
It's a rainy day, Monday, and we've only just begun. You could add an old-fashioned love song to these blues we're putting down. You've already got permission, so why don't you come play along? Come on down, Mr. Williams, won't you please come on down? The remixing blues have come to country, Mr. Williams, you can groove. So remix till the family of man move. Don't worry about the royalties, it's a non-commercial song. We gonna sing it down, down all night long. Come on down, Mr. Williams, won't you please? So fair, the highlight.
Das war The Remix in Latino Blues von Wellman. Sie hören auf LoRa München eine Sendung zum Thema Freifunk in München. Freifunk steht für freie Kommunikation in digitalen Datennetzen und ist öffentlich zugänglich, nicht kommerziell, im Besitz der Gemeinschaft und unzensiert. Frei zugänglich bedeutet auch, dass es kein Passwort für den Zugang braucht. Solche Zugänge werden offene WLANs genannt und gibt es auch in Einkaufszentren, an öffentlichen Plätzen und zum Beispiel in manchen Zügen der Bahn. Neben dem Vorteil, eben kein Passwort wissen zu müssen, gibt es aber auch besondere Probleme zu beachten, die jeder wissen sollte. Erstens, ohne Passwort gibt es keine generelle Verschlüsselung, genauer keine Transportverschlüsselung, und jeder Teilnehmer kann die Kommunikation der anderen sehen. Offene WLANs unterscheiden sich nur durch ihre Bezeichnung, der sogenannten SSID, und die ist frei wählbar. Ich weiß also nicht, in welchem WLAN ich mich bewege. SSIDs in offenen WLANs sind meistens sprechend. Jeder soll am Namen erkennen, mit wem er es zu tun hat. Telekom, ICE, Wi-Fi on ICE oder M-WLAN sind Beispiele. Bei Freifunk sollte immer freifunk.net enthalten sein. Aber natürlich kann jeder ein Wi-Fi mit einer beliebigen SSID aufspannen und kann sie Telekom-ICE oder M-WLAN nennen. Mache ich das im Zug mit meinem Laptop, werden sich alle anderen Kommunikationsteilnehmer über meinen Laptop mit dem Internet verbinden, genau so lange wie mein WLAN-Signal stärker ist als das von der Deutschen Bahn. Damit läuft alle Kommunikation über meinen Laptop. Somit gibt es zwei Probleme, die mit derselben Lösung behoben werden können. Jede Verbindung ins Internet sollte SSL/TLS verschlüsselt sein. Was ist damit gemeint? Beim Aufruf einer Webseite sollte möglichst immer HTTPS vor der Adresse angegeben werden. Beim Online-Banking, Abruf von E-Mails und allen Aktionen, bei denen ein Passwort genutzt wird, also vertrauliche Daten transportiert werden, muss HTTPS genutzt werden. Zu erkennen ist die sichere Verbindung an einem kleinen grünen Schloss vor der URL, also der Adresse. Nur wenn dieses kleine grüne Schlosssymbol, es schaut aus wie ein grünes Vorhängeschloss, sichtbar ist, handelt es sich um eine sichere Kommunikation. Diese Regel, Aufruf von Webseiten, die Vertraulichkeit benötigen, nur mit HTTPS, gilt für jede Kommunikation. Denn sie schützt immer vor dem Mitlesen der Daten auf dem Weg durchs Internet. Auch daheim im eigenen Netz. Unverzichtbar ist die Verwendung von HTTPS in offenen WLANs. Und ja, es gibt auch Angriffsszenarien in dieser Konstellation. Natürlich können Türschlösser unberechtigt geöffnet werden, aber ohne Verwendung von HTTPS ist es wie eine Eingangstür ohne Schloss. Zu dieser Sendung über Freifunk in München habe ich mir drei Freifunkerinnen eingeladen. Ulrike, Peter und Kalle. Peter habe ich gefragt, warum er Freifunk in Cafés oder Restaurants installiert.
Ja, das habe ich gemacht. Einmal, weil ich mir gewünscht hätte, dass ich das da hätte. Also wenn, weil wirklich.
Ich, ja, kann ich nachvollziehen, mache ich genauso.
Bei meinem Stammitaliener, Stammgriechen, was man so hat, da geht man halt hin, sitzt da und denkt, jetzt hätte ich es eigentlich gerne schon, das Internet. Dann habe ich auch mal gefragt, gibt es denn bei euch mal Internet für die Gäste? Und dann kommt meistens die Antwort, ja, im Prinzip gerne, aber das kostet sehr, sehr viel Geld. Es ist limitiert. Der eine Anbieter geht dann nur für Kunden des Anbieters. Der andere, der kann dann nur gegen so eine komplizierte Registrierung. Das will ich niemandem zumuten. Also irgendwie schon, aber ich weiß nicht. Und dann habe ich halt oft angeboten, ich bringe dir mal so einen Freifunkrouter mit. Dann, nach kurzer Erklärung hat er das dann auch verstanden und dann hat er es hingestellt. Das ist ja dann auch bei uns so, wir machen es dann einfach. Also eine Stunde später fahre ich nochmal hin, hat er den. Und dann sieht man auf der Karte, ach guck an, jetzt hat er so 6, 7, 8, 9, 10 User, die das nutzen und plötzlich funktioniert das. Das hat viel beigetragen, um das zu bewerben. Dann kriegt er auch den Aufkleber hin. Hier ist ein Freifunk-Hotspot und schon verteilt sich wieder die Botschaft.
Genau, das sehe ich aber ähnlich wie du. Das ist Werbung. Richtig. Da können die Gastronomen die Aufkleber für Freifunk an die Tür machen. Aber die Hauptaufgabe von Freifunk soll nicht sein, dass Gewerbetreibende möglichst billig ein WLAN aufmachen können, sondern eigentlich geht es ja um Infrastruktur in Bürgerhand. Dass eben die Leute, die Menschen selber überall ein eigenes Netz zusammen aufbauen können und nicht ein billiges Gastronetz oder sowas. Dafür gibt es ja auch kommerzielle Angebote, die durchaus ein Schweinegeld kosten. Ich sage jetzt auch mal, als Werbung in meinen Lieblingslokalen daheim mache ich das gerne. Oder wenn ein Gastronom mal nett fragt, aber meine Hauptzielgruppe sind jetzt nicht Gastronomen oder Diskotheken oder irgendwas, sondern ich möchte schon dieses Bürgernetz promoten. Das ist eigentlich mein Antrieb bei Freifunk.
Ja, ich sehe es ja ähnlich, nur die Werbung finde ich nicht unwichtig. Ja, weil dadurch kriege ich ja auch eine Aufmerksamkeit. Und es gibt bei mir um die Ecke auch so einen Café auf dem Feld. Den habe ich jetzt mit einer Richtfunkantenne, also dann wirklich mit moderner Technik über 400 Meter dann Internet aufs Feld geschickt. Und das werden ständig mehr User, weil die ja schon mal in Freifunk waren vielleicht woanders. Und man merkt, die kommen dann an und sind sofort auch wieder im Netz. Das ist für alle ganz angenehm und es spricht sich halt auch rum. Man kann jedes Mal darüber sprechen und hat einfach einen Anker, würde ich sagen, für das Thema. Weil das wiederum gibt ja auch wieder Argumente für die Ausstattung in den Flüchtlingsheimen oder vielleicht einfach neue Mitstreiter zu finden. Das ich auch schon darüber gefunden habe übrigens. Es ist kein Gastronetz, sehe ich auch so. Aber es hilft uns. Ich meine, wir wollen ja nicht alle ausstatten. Und wir kommen eh an die Grenze. Also jetzt wird es dann auch eng.
Warum würdest du gerne Netze in Bürgerhand haben?
Wenn man mal gesehen hat, nicht nur anhand des Freifunknetzes, wo ja kaum Daten anfallen, aber auch wenn man selber mal ein professionelles WLAN installiert hat und die Verwaltungsfunktionen dort sieht und sieht, wie dort jeder einzelne Nutzer, jedes Endgerät im Detail verfolgt werden kann, wann er was, wo, wie macht und so weiter und so fort. Da wird einem speiübel, wenn man sich vorstellt, wie so ein großes kommerzielles WLAN, was es für Überwachungsmöglichkeiten bietet. Im Prinzip eine Münchenweite oder deutschlandweite oder weltweite Überwachungsmöglichkeit, wann ich mich wo, wie bewege, wie viele Daten ich da rumschicke und so weiter und so fort. Und darum bin ich sehr froh, wenn wir mit Freifunk ein dezentrales Netzwerk in Bürgerhand haben, wo eben nichts gespeichert wird und man sich frei drin bewegen kann.
Ja, das schließt an den Punkt eigentlich an. Was ist denn, wenn es mal nicht geht, das Freifunknetz? Oder ich stehe halt vor so einem Router und kriege kein Internet. Das ist natürlich dann der Nachteil, es ist nicht kommerziell. Das ist in Bürgerhand. Das heißt, jeder Aufsteller ist für seinen Knoten halt dann ja irgendwie verantwortlich. Also wenn der nicht geht und der merkt es nicht, dann ist dann halt gerade mal kein Netz. Das ist halt der Punkt. Dadurch ist es eben frei und dezentral, wird nicht kontrolliert. Es gibt keine Hotline, ich kann niemanden anrufen. Das wird manchmal vielleicht falsch verstanden. Da gibt es dann ganz skurrile Anfragen, ja, warum geht das Netz nicht? Aber das ist nicht der Gedanke des Freifunks, sondern, wie schon ein paar Mal erwähnt jetzt, eben diese freie Mitmach-Idee am Netz. Und wir geben uns ja alle größte Mühe und es macht ja auch Spaß, aber es fällt halt auch mal aus für einen Tag. Weil dann vielleicht gerade am Server was nicht funktioniert und es ist Sonntagnachmittag und ein Kollege ist noch nicht informiert. Kann erst mal am Montag früh hin. Gibt es auch.
Und wie ist so die Zuverlässigkeit? Geht das mehr oder geht das weniger oder weiß ich das immer nicht?
Ja, eine gute Frage. Geht das mehr oder weniger? Die meiste Zeit geht's.
Also wenn man sich mal so kommerzielle Service-Level-Agreements und sowas anschaut, da garantiert auch niemand mehr als 99% Verfügbarkeit. Und an die 99% kommen wir, glaube ich, ungefähr hin. Also wenn im Jahr mal ein paar Tage Ausfall sind, dann ist es halt so. Aber ansonsten läuft's schon zuverlässig. Womit uns geholfen wäre, sind schon auch noch mehr richtige Hardcore-Techniker, die sich auskennen, in Materie reinbeißen wollen, gerade im Admin-Bereich, Server-Administration und solche Geschichten. Wenn da noch irgendwie Leute Lust haben mitzumachen, da könnte man sicherlich dann noch eine bessere Zuverlässigkeit des Netzes auch erreichen. Dass man auch diese Arbeitslast auf mehr Schultern verteilt und wenn da mal irgendwo ein Ausfall ist, dass zumindest einer irgendwie erreichbar ist von den Jungs, die vielleicht wissen, wie es zu reparieren ist.
Wie kommunizieren denn die Freifunker untereinander überhaupt?
So wie alles heutzutage auf vielen verschiedenen Diensten und nicht unbedingt einheitlich. Es gibt eine Mailingliste, die, also wenn man auf die Homepage geht, auf diese ffmuck.net, die wir schon öfters angesprochen haben, da gibt es dann irgendwo in der ganz rechts gibt es einen Kontakt. Bei Kontakt, da ist dann verlinkt die Mailingliste, der Twitter-Account, es gibt einen IRC-Channel, es gibt einen Chat, der auf Mattermost aufgesetzt ist. Also es gibt viele Wege, wo parallel viele Diskussionen geführt werden.
München ist ja recht weitläufig und wie funktioniert das denn eigentlich, wenn jemand Zugang gerne hätte, aber kein Internet, keinen eigenen Internetzugang hat, aber der nächste Knoten, dieser nächste Punkt, der nächste Router ist relativ weit weg, dann kann er gar nicht mitmachen, oder?
Bisher ist es vielleicht so. Also wenn ich nicht in der Nähe von so einem Router bin, dann hatte ich erstmal keinen Zugang zum Freifunknetz und die kleinen Router für daheim haben natürlich nicht diese Reichweiten. Aber das ist ein Projekt, was gerade bei Freifunk München läuft. Das ist unser Backbone in München. Wir werden mehr und mehr hohe Gebäude, Kirchtürme nutzen, um dort oben Antennen zu befestigen, die dann halt um den Kirchturm herum Freifunk ausstrahlen. Und die Reichweiten sind deutlich höher. Und damit könnte ich mich damit etwas spezielleren Geräten, aber nicht teuer, direkt an das Freifunknetz sozusagen über die Luftschnittstelle anbinden und hätte dann plötzlich Internet auch von Freifunk, wenn ich nicht direkt neben so einem Router stehe. Ein spannendes Projekt, viel interessante Technik und da bauen wir gerade so über der Stadt die Verbindungen auf.
Da kommen wir aber auch wieder zu meinem Infrastruktur in Bürgerhand. Weil dann braucht auch vielleicht gar nicht mehr jeder Router oder auch jeder Teil dieses Backbone-Netzes eben keinen eigenen Internetzugang, sondern sind quasi weite Teile dieses Netzes schon untereinander verbunden, ohne dass jeder einzelne Router tatsächlich einen eigenen Internetzugang braucht. Dann hast du da auf einmal eine eigene Netzinfrastruktur stehen, die auch dann weitestgehend unabhängig ist von den einzelnen Telefonanschlüssen der Leute.
Aber hat nicht sowieso jeder einen Telefonanschluss?
Erstens nein, nicht jeder. Haben wir gerade auch mit den Flüchtlingsunterkünften gesehen zum Beispiel, dass es da immer sehr schwierig ist. Und zweitens ist es aber auch nicht nur eine Ausfallsicherheit, weil immer wieder mal irgendwo Internet in gewissen Straßenzügen ausfällt, wieder mal was gebaut wird und so weiter und so fort, sondern eben auch darum, dass man außerhalb der Kontrolle von kommerziellen Anbietern ist.
Kontrolle, meinst du so diese Filtergeschichten?
Nee, ganz grundsätzlich, dass man eben eigene Netzwerkdienste und Dienstleistungen aufsetzt. Auch eigene Dienste anbietet, die vielleicht nur lokale Münchner Freifunknetz sind und so weiter. Also es ist ja nicht alles Internet, sondern man kann ja auch eigene Teilbereiche, eigene Netze dort aufsetzen, eigene Dienste nur in diesen Netzen. Vielleicht im Freifunknetz was fällt mir da jetzt Dummes ein, aber den eigenen Chat oder Partnervermittlung, der nur im Freifunk München funktioniert. Dann ist es so ein kleines abgeschlossenes Netz für sich, was nur lokal dann auch für die Leute, die gerade im Netz sind, einen Sinn ergibt von den Diensten, die da eben angeboten werden.
Na, ich frage mal ganz provokativ. Man könnte ja meinen, das kommt jetzt 10 Jahre zu spät. Vor 10 Jahren, als die Internetversorgung irgendwie schlecht war und alles langsam war und alle nur ISDN hatten, da hört sich das ja gut an. Das erinnert mich so ein bisschen an Funkamateure, die so ihr eigenes Netz haben und die auch immer noch haben und auch immer noch Spaß damit haben. Aber heutzutage, wo jeder sein Handy in der Hand hält und jeder, nicht jeder, aber fast jeder einen Internetzugang hat und gerade in München, wo die Versorgung doch top ist, was ist die Daseinsberechtigung für Freifunk?
Da haben wir jetzt aber dann sehr viele Themen vermischt, weil diese Backbone-Infrastruktur ist ja was völlig anderes. Da geht es ja darum, ein eigenes Netz am Laufen zu haben, das auch tatsächlich unabhängig vom Internet mal funktioniert. Während die Versorgung ländlicher Gebiete ist auch noch ein Argument, weil es immer noch eventuell einzelne Haushalte gibt, die eine tolle Anwendung haben, der Rest nicht, dass man ein kleines Dorf quasi über Freifunk dann noch gescheit mit Internet ausstattet, wenn es eben der normale Internetanschluss nicht hergibt. Bis hin zum Argument, dass doch jeder ein schnelles Handy hat heutzutage. Ja, das muss man sich auch erstmal leisten können. Also ich sehe Internetzugang inzwischen durchaus es ist so wichtig, ins Internet zu kommen. Man ist ohne Internetzugang inzwischen ja abgeschnitten eigentlich von weiten Teilen der Gesellschaft, dass ich Internet als Menschenrecht durchaus sehe und Freifunk als eine einfache Möglichkeit, das jedem zur Verfügung zu stellen, das sich vielleicht eben nicht leisten kann, dass er das neueste Handy mit LTE hat, sondern weil er eben aus finanziellen Gründen ja Hartz IV oder andere Sozialhilfeprobleme oder was, einfach sich keinen schnellen Internetzugang leisten kann. Und den kann ich mit Freifunk dann jedem ermöglichen.
Bist du schon mal Leuten begegnet, die gesagt haben, also bei Flüchtlingen habe ich selber erlebt, ja, stimmt. Aber bei anderen, die gesagt haben, Mensch, gut, dass es euch gibt, ohne unsere euch.
Nachbarn. Ja. Ohne jetzt zu unterbrechen.
Erzähl, nee,
meine
grad,
direkten
erzähl.
Nachbarn im Haus haben keinen eigenen Telefonanschluss, natürlich dann auch keinen Internetanschluss. Die haben ihre Smartphones, jeder natürlich eins. Und nutzen ausschließlich Freifunk. Ausschließlich. Zum Chatten und sind damit. Und das sind auch immer die Ersten, wenn es mal nicht funktioniert, die uns dann darüber informieren. Und wo man dann einfach auch, also eben von der Ferne eben auch schauen kann, was los ist. Ne? Es ist jetzt ja schon oft über diese Knotenkarte geredet worden, was eben auch einfach schön ist, dass man eben, wenn wir nicht vor Ort sind, dass mein Mann eben auch von der Ferne drauf zugreifen kann und einfach schauen kann, was eigentlich los ist. Hilft ein Reboot, irgendwas. Also er kann dann eben von der Ferne auch eine Diagnose stellen und dann kann das Problem zu großen Teilen auch einfach sehr leicht behoben werden. Also wir wohnen mit solchen Menschen zusammen, die das nutzen.
Ja, und wir haben regelmäßig auf den Treffen auch wirklich Besucher, die aus dem Grund auch kommen. Ja, weil sie keinen eigenen Internetanschluss haben und trotzdem gerne teilnehmen möchten und erklärt bekommen möchten, ob sie es vielleicht schaffen, sich da irgendwo anzuhängen an Freifunk.
Ich sehe es bei uns auch, wie viele Leute immer im Gemeindegebiet Gauting quasi in meinem, in Anführungszeichen, Freifunknetz drin sind. Und wir haben Tagesspitzen bis rauf zu 700 Leuten, die gleichzeitig das Netz nutzen. Und im Schnitt sind es immer noch ein paar hundert. Also das wird sehr, sehr intensiv genutzt.
Das ist ja Teil der Idee, dieses Vernetzen untereinander, dieses Meshen. Das ist ja auch gar keine deutsche Idee. Das hat man ja, glaube ich, in vielen Ländern auch gesehen, wo wenig Infrastruktur besteht, dass dieses Vermeshen untereinander eine gute Idee ist, um einen Anschluss mit mehreren zu teilen oder mehrere Anschlüsse in so ein Netzwerk zu bringen und dort die Bandbreite aufzuteilen.
Also Mesh heißt, dass mehrere Netze, dass mehrere Teilnehmer miteinander kommunizieren und die Last dann verteilt wird, wo mehr geht und wo weniger geht? Oder ist es dann so, wenn da 60 jetzt auf einem, gerade 60 mit einem verbunden sind, dann haben die halt Pech und nebenan ist einer, wo ein Zugang, wo nur einer dran ist, dem geht's halt gut oder können die sich untereinander so einen Lastausgleich dann machen?
Jein. Also ganz so trivial ist das Thema nicht. Ein Mesh-Netzwerk ist schon an sich ein Netzwerk, das sich spontan immer neu verbindet, wenn auch Sachen ausfallen und neue Wege findet. Hängt natürlich immer davon ab, wie geschickt das programmiert ist. Und gerade auf der Funkebene in der Luft ist es irgendwann dann schwierig, wenn Clients und Router alle auf der gleichen Frequenz, auf dem gleichen Kanal rumfunken, dann funktioniert das alles irgendwann nicht mehr so toll. Aber grundsätzlich ist die Idee schon, dass eine Art Lastverteilung stattfindet, je nachdem, wie intelligent man sein Netz dann eben betreibt. Was ich aber gerade meinte, mit dass es sich auf viele Router verteilt ist, dass ich da durchaus in über 100 Routern auch rede, die da im Gebiet verteilt installiert sind. Und davon hat bestimmt die Hälfte wiederum einen Internetzugang. Oder ja, vielleicht gar nicht mal, nicht ganz. Ja, das heißt, es ist dann diese 700 Leute, Peak, verteilen sich dann schon entsprechend auf eine gewisse Anzahl Router und das ist alles überhaupt nicht so dramatisch. Schwierig wird es tatsächlich nur, wenn man irgendwie ein Dorffest oder sowas hat und dann auf einmal 1000 Leute am Platz stehen und die willst du auf einmal mit WLAN versorgen. Das ist technisch durchaus möglich, aber da stößt man dann mit der einfachen Hardware und mit der Grundkonfiguration ganz, ganz schnell an Grenzen. Da sollte man dann doch Profis noch mit dazu ziehen.
Und was muss ich als einfacher Anwender wissen, wenn ich meinen Router hinstelle, die Firmware drauf mache? Was muss ich dann von Mesh und Lastverteilung und diesen Dingen wissen?
Grundsätzlich erstmal nichts.
Das hört sich gut
also,
an.
Ich sag mal, der Einstieg ist recht niedrig. Man stellt das Ding hin und es funktioniert schon. Und wenn man dann mehr machen will, dann kann man sich das im Laufe der Zeit recht gut aneignen. Das haben, glaube ich, alle von uns so gemacht. Wir sind da alle nicht ausgebildet worden oder sonst was. Und das ist alles Learning by Doing. Man probiert halt mal ein bisschen aus, man geht auf Treffen, tauscht sich mit anderen aus, erweitert sein Wissen, tauscht was untereinander aus und irgendwie lernt man dann immer mehr dabei.
Man wächst an seinen Aufgaben. Grundsätzlich. Das ist ein Satz, den ich täglich, glaube ich, meinen Kindern sage.
Also das greife ich gerne auf und möchte mich bei euch recht herzlich bedanken.
Gerne wieder.
Vielen Dank.
Das war unsere Sendung mit dem Thema Freifunk in München. Meine Interviewpartnerinnen waren Ulrike, Peter und Kalle. Verantwortlich für die Sendung ist Mike Große-Hering. Ab 21 Uhr hören Sie hier auf Radio LoRa München die Gegensprechanlage. Wir diskutieren live spannende Themen und Sie reden mit. Telefonisch. Viel Spaß. Alle Links und Hinweise finden Sie natürlich wie immer auf der Redaktionsseite auf Kante genäht. lora924.de. Dort können Sie gerne Kommentare hinterlassen. Ich freue mich über jede Anregung. In der Sendung hörten und hören Sie diese Musik, alles unter Creative Commons Lizenz. I Only Think of You by Texas Radio Fish, BYNC 3.0. On the 131 by Unreal DM, BY 3.0. The Remix in Latino Blues by Wellman, Lizenz BYND. Generic Funk Session 2 von Inoue, BYNC. Und Hirondell bei Popoff. BYSA 3.0. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was sind das alles für komische Abkürzungen, schauen Sie ebenfalls auf lora924.de, Redaktionsseite auf Kante genäht. Dort wird alles erklärt. Musik